Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 33 bis 35 der Sure 36, Yasin.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen sein Huld. Und ein Zeichen ist ihnen die erstorbene Erde. Wir belebten sie und ließen aus ihr Korn hervorsprießen, von dem sie essen. Und wir brachten Gärten von Dattelpalmen und Trauben aus ihr hervor und ließen Quellen aus ihr hervorspringen, auf dass sie von den Früchten essen können, ohne dass sie zu dem allen beigetragen hätten. Wollen sie da nicht etwa dankbar sein?
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 16. Juli 2021, gleich dem 25. Tier 1400, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Gesunde Familien«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran fordert Ende der Gewalt, während sich Zusammenstöße in Afghanistan intensivieren. Iranische Außenministeriumsdelegation trifft syrischen Außenminister. Großbritannien nutzte geheimes System, um Waffen an Saudi-Arabien zu verkaufen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran fordert Ende der Gewalt, während sich Zusammenstöße in Afghanistan intensivieren. Iran gab an, es unterstütze afghanische Friedensgespräche, die darauf abzielen, die Gewalt in Afghanistan zu beenden, während die Aggressionen im östlichen Nachbarland beispiellos ansteigen. Iran unterstützt ein Ende der Gewalt in Afghanistan und eine Lösung der Krise durch Dialog, sagte Seyed Rasul Mousavi, Leiter der Westasien-Abteilung im iranischen Außenministerium. Mousavi machte die Bemerkungen während eines Treffens in Kabul mit Abdullah Abdullah, dem Vorsitzenden des Hohen Rates für nationale Versöhnung in Kabul. Das iranische Volk und die iranische Regierung unterstützen ein Ende des langen Krieges in Afghanistan, wiederholte er. Abdullah bedankte sich seinerseits für die Unterstützung Irans für den Friedensprozess in Afghanistan und unterstrich die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den regionalen Ländern zur Herstellung von Frieden und Stabilität in Afghanistan. Krieg sei keine Lösung und keine Seite könne von der Fortsetzung der Zusammenstöße profitieren, sagte er. Er betonte auch die Notwendigkeit einer friedlichen Lösung, um die Streitigkeiten zu beenden, und fügte hinzu, dass die afghanische Regierung niemandem erlauben werde, dem Land ihren Willen aufzuzwingen. Iran hat sich in den letzten Monaten wiederholt für Maßnahmen zur Friedenssicherung in Afghanistan ausgesprochen. Letzte Woche veranstaltete Teheran eine neue Runde innerafghanischer Gespräche zwischen der Regierung des Landes und den Taliban in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft Afghanistans. In einer Ansprache zu Beginn der Gespräche wies der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif auf die Niederlage der Vereinigten Staaten in Afghanistan hin. Die mehr als zwei Jahrzehnte lange Präsenz der amerikanischen Streitkräfte auf afghanischem Boden habe zu weitreichenden Zerstörungen im Land geführt. Heute müssen die Menschen und politischen Führer Afghanistans schwierige Entscheidungen für die Zukunft ihres Landes treffen, sagte er. Iranische Außenministeriumsdelegation trifft syrischen Außenminister. Eine hochrangige Delegation des iranischen Außenministeriums ist gestern, Donnerstag, in Damaskus mit dem syrischen Außenminister zusammengekommen. Der syrische Außenminister Faisal al-Maghdad empfing eine Delegation des iranischen Außenministeriums unter der Leitung des stellvertretenden Außenministers Reza Najafi. Bei dem Treffen erörterten die beiden Seiten die Beziehungen zwischen den Außenministerien Irans und Syriens sowie die notwendigen Bedingungen für eine verstärkte Koordinierung und Konsultationen in allen Bereichen von gemeinsamem Interesse, einschließlich der Bemühungen zur Bekämpfung des Wirtschaftsterrorismus. Im Namen der syrischen Regierung und des syrischen Volkes dankte al-Megdad der Islamischen Republik Iran für ihre wichtige Rolle in allen politischen, militärischen und wirtschaftlichen Bereichen sowie bei der Unterstützung im Kampf gegen den Terrorismus. Megdad hob auch die Tiefe der strategischen Partnerschaft zwischen Iran und Syrien hervor und sagte, die gegenseitigen Besuche werden dazu beitragen, die Beziehungen zu stärken und zu entwickeln und die Koordination, Konsultationen und den Austausch zwischen den Außenministerien der beiden Länder zu aktivieren und Wege zu finden, das Niveau einer ernsthaften und fruchtbaren Zusammenarbeit in internationalen Foren zu verbessern. In der Atomfrage stehe Damaskus der Islamischen Republik Iran zur Seite, sagte der syrische Außenminister. Der stellvertretende iranische Außenminister sagte dabei, diesem Besuch würden mehrere Treffen und Sitzungen folgen, mit dem Ziel, die Zusammenarbeit und Koordination mit dem syrischen Außenministerium zu aktivieren. Reza Najafi nannte die Beziehungen zwischen Iran und Syrien tief und wichtig. Er betonte, dass die Unterstützung Irans für die gerechten Positionen Syriens in internationalen Organisationen, insbesondere im Kampf gegen den Terrorismus, mit dem Ziel fortgesetzt werde, die Sicherheit und Stabilität in ganz Syrien wiederherzustellen. Großbritannien nutzte geheimes System, um Waffen an Saudi-Arabien zu verkaufen. Eine britische Organisation, die sich für die Beendigung des internationalen Waffenhandels einsetzt, hat bekannt gegeben, dass die britischen Waffenexporte nach Saudi-Arabien seit Beginn des Krieges im Jemen im Jahr 2015 dreimal so hoch waren wie bisher angenommen. Die Kampagne gegen den Waffenhandel gab bekannt, die britische Regierung habe trotz glaubwürdiger Beweise für Kriegsverbrechen des Königreichs ein geheimes Lizenzsystem verwendet, um weiterhin Waffen an Riad zu verkaufen. Ihre Untersuchung ergab, dass Großbritanniens Betrieb des parallelen und weniger transparenten offenen Lizenzsystems den Waffenherstellern ein offeneres grünes Licht gibt, um bestimmte Waffen ohne Geldgrenze an ein bestimmtes Land zu verkaufen. Die Forscher untersuchten auch die Konten von Unternehmen, von denen bekannt ist, dass die Waffen an Saudi-Arabien verkauften, schätzten den realen Wert der Exporte auf fast 20 Milliarden Pfund. Die Verwendung offener Lizenzen bietet der Regierung auch einen bequemen Taschenspielertrick, wenn sie aufgrund von Ereignissen wie Kriegen, Militärputschen oder öffentlich gemachten Menschenrechtsverletzungen wegen Waffenverkäufen an ein bestimmtes Land unter Druck gerät, warnt der Bericht. Katie Fallon von Campaign Against Arms Trade, die die Untersuchung durchführte, erklärte, die Verwendung offener Lizenzen verbirgt das wahre Ausmaß des britischen Waffenhandels und macht es unmöglich zu wissen, welche Mengen an Waffen weltweit verkauft werden. Kampfjets, Bomben und Raketen aus britischer Produktion haben verheerende Auswirkungen auf die anhaltende Bombardierung des Jemen. Die Tatsache, dass die reale Summe dieser Verkäufe so viel höher sein könnte als zuvor berichtet, unterstreicht die zentrale Rolle, die die britische Regierung und in Großbritannien ansässige Unternehmen im Krieg gespielt haben, fügte Fallon hinzu. In seinem siebten Jahr hat der von Saudi-Arabien geführte Krieg fast 9000 Zivilisten getötet und das Land an den Rand einer irreversiblen Katastrophe gebracht. Doch trotz der verheerenden menschlichen Verluste fördert und schützt die britische Regierung weiterhin Waffenverkäufe. Aktivisten gegen den Waffenhandel sagen, dass sie den Kampf vor das höhere Gericht bringen. Biden und Merkel können Differenzen über Gaspipeline Nord Stream 2 nicht beilegen. US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzlerin Angela Merkel haben am Donnerstag ihren Streit um die russische Erdgaspipeline Nord Stream 2 nicht beigelegt. Gute Freunde können Meinungsverschiedenheiten haben, sagte Biden nach zwei Treffen mit Merkel im Weißen Haus gegenüber Reportern. Biden sagte, er habe Merkel gegenüber seine langjährige Besorgnis über die 11 Milliarden Dollar Pipeline geäußert, die Gas aus der Arktis über die Ostsee nach Deutschland liefern und die Ukraine umgehen und ihr wertvolle Transitgebühren entziehen würde. Das Projekt wird vom russischen staatlichen Energieunternehmen Gazprom und seinen westlichen Partnern geleitet. US, amerikanische und deutsche Verantwortliche haben an einer Lösung gearbeitet, die die Wiederaufnahme der derzeit aufgehobenen US-Sanktionen verhindern würde. Aber diese Woche wurde klar, dass nicht rechtzeitig zum Biden-Merkel-Treffen ein Deal fertiggestellt sein würde. Die Biden-Regierung kam im Mai zu dem Schluss, dass die Nord Stream 2 AG, das Unternehmen hinter dem Projekt, und ihr Vorstandsvorsitzender sich strafbar verhalten haben, Biden verzichtete jedoch auf die Sanktionen, um Zeit für die Ausarbeitung eines Abkommens und den weiteren Wiederaufbau der Beziehungen zu Deutschland zu geben, die während der Regierung des ehemaligen Präsidenten Donald Trump stark ausgefranst waren. Merkel sagte Reportern, dass Deutschland Europas größte Volkswirtschaft und die Vereinigten Staaten unterschiedliche Ansichten zu dem Projekt hätten. Auf Nachfrage sagte Merkel, die Europäische Union verfüge über eine Reihe von Instrumenten, einschließlich Sanktionen, wenn Russland die Erdgaslieferungen durch die Ukraine unterbreche. In einer gemeinsamen Erklärung wurden Investitionen hervorgehoben, die auf die Unterstützung der Energiewende, der Energieeffizienz und der Energiesicherheit in der Ukraine abzielen. Der Schritt könnte in eine eventuelle Vereinbarung einfließen, die vor August erwartet wird, um die Androhung von US-Sanktionen gegen Nord Stream 2 zu beenden. Unbefristeter Hungerstreik – letzte Protestaktion der palästinensischen Häftlinge. 5 Palästinenser sind in den Gefängnissen des israelischen Regimes als letztes Mittel in einen unbefristeten Hungerstreik getreten, um gegen ihre gleichermaßen unbefristete und ungeklärte Inhaftierung durch das Regime zu protestieren. Die palästinensische Nachrichtenagentur Ma'an berichtete am Donnerstag über diese Entwicklung unter Berufung auf die palästinensische Behörde für Gefangenenangelegenheiten. 4 von ihnen schmachten im Rimon-Gefängnis. Im Norden der besetzten Gebiete, während ein anderer im Gefängnis des Regimes in der Wüste Negev festgehalten wird, schrieb die Agentur. Die Gefangenen protestieren gegen ihre Verwaltungshaft. Das israelische Regime verwendet den Begriff für seine zügellose Inhaftierung von Palästinensern, ohne ihnen einen Grund für ihre Festnahme zu nennen oder sie über das wahrscheinliche Datum ihrer Freilassung zu informieren. Die zuständige Behörde für Gefangene bezeichnete die Methode als eine Verletzung der Menschenrechte, auf deren Grundlage Gefangene das Recht haben, über die Umstände ihrer Inhaftierung zu erfahren. Das Besatzungsregime ist jedoch dagegen, die Gefangenen ihr Recht ausüben zu lassen, fügte es hinzu. Die Zahl der Palästinenser, die in israelischen Gefängnissen unter solchen Haftbedingungen leiden, liegt derzeit bei etwa 540. Der Hungerstreik hat sich als eine der quälendsten Protestmaßnahmen etabliert, die palästinensischen Gefangenen zur Verfügung steht, die sich jedoch zeitweise als effektiv erwiesen und internationale Empörung über die unmenschlichen Praktiken des Regimes ausgelöst hat. Laut offiziellen palästinensischen Quellen werden derzeit 4.650 Palästinenser in israelischen Gefängnissen festgehalten, davon 180 Jugendliche. Dutzende Tote bei Hochwasserkatastrophe in Deutschland und Belgien. Heftige Regenfälle in Westeuropa haben Flüsse überschwemmt, Häuser in Städten und Dörfern zerstört und Straßen und Autos beschädigt. Bei Unwetter in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen kamen nach jüngsten Behördenangaben mindestens 80 Menschen ums Leben. Die Polizei in Koblenz gab bekannt, dass mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen seien. Bislang hatte die Zahl in Rheinland-Pfalz bei 28 gelegen. Nach Angaben von Landesinnenminister Roger Levens wurden mehrere tausend Bürger vor den Fluten in Sicherheit gebracht. Dennoch gibt es immer noch zahlreiche Vermisste. An allen Behörden in Rheinland-Pfalz werden laut Deutschlandfunk heute die Fahnen auf Halbmast gesetzt. In Nordrhein-Westfalen starben in Zusammenhang mit dem Hochwasser mindestens 30 Menschen, davon 15 im südlich von Köln gelegenen Kreis Euskirchen. In Belgien starben 2 Menschen bei einer Flut und das Schicksal eines 15-jährigen Mädchens, das in einem tosenden Fluss gefangen war, ist ungewiss. In Deutschland helfen hunderte Soldaten und mehr als 2500 Helfer Menschen in Überschwemmungsgebieten. Inzwischen seien mindestens 850 Männer und Frauen zur Unterstützung der Rettungsarbeiten eingesetzt worden, sagte ein Bundeswehrsprecher. Auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, unterstützt die betroffenen Regionen in Deutschland unter anderem mit Satellitenbildern. Rund 165.000 Menschen im Westen Deutschlands waren nach Angaben des Energieversorgers EON wegen des Unwetters ohne Strom. Dies ist eines der schlimmsten Hochwasser in Deutschland seit Jahren. Im Jahr 2002 kamen 21 Menschen im Osten Deutschlands und mehr als 100 in Mitteleuropa ums Leben. Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich derzeit in den USA aufhält, hat die Todesopfer bei den Fluten bedauert und Hilfe für Hochwassergebiete zugesichert. In den flussabwärts gelegenen Gebieten der Niederlande haben Überschwemmungen viele Häuser in der südlichen Provinz Limburg beschädigt. Einheimische wurden auch aus Gebieten in der Nähe von Flüssen evakuiert. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 30 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 22 Grad, Mashhad 25 Grad, Isfahan 30 Grad, Shiraz 31 Grad und Bandarabas 34 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Shahram Nazeri mit dem Titel Arghavan, das heißt Judasbaum.
چه موج خون فشان دارم.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Mit einem herzlichen Gruß an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, beginnen wir mit einer weiteren Folge unseres Reisejournals. Wir setzen heute unseren Rundgang in der Provinz Kermanschah fort. Begleiten Sie uns. Das historische Gelände Tore Boston befindet sich auf einem gleichnamigen Berghang neben einer Quelle im nordöstlichen Stadtrand des heutigen Kermanschah. In der Zeit der Sassaniden wurden Reliefs und Tafeln in die Felsen gehauen. Berg, Wasserquellen und die Natur bieten Touristen eine angenehme Atmosphäre. Die natürliche Lage und das milde Klima haben schon derzeit die sassanidischen Könige auf sich aufmerksam gemacht. Aus jenen Zeiten sind ein Relief von Ardeschir II. Und zwei Steinterrassen, kleiner und großer Iwan, erhalten geblieben. Historiker und Geographen aus der islamischen Zeit schildern die Reliefs im Tore Boston. Ibn Farih und Ibn Raste nannten das Gelände Shabdis und Yaqut Hemavi sprach von Qasr Shirin. Hamdullah Mustafi nannte es Tore Vastom, andere sprachen von Tore Behsutun, Tore Bistun und Tachte Bustan. Der wichtigste Teil im Tore Boston ist der große Iwan, der uns architektonische Informationen liefert. Es handelt sich um ein Recht mit 7,85 Metern Breite und 11,90 Metern Höhe. Die Iwanwand hat zwei Teile. Der obere Teil zeigt die Krönung des Sassanidenkönigs, der untere eine Reiterszene. Die seitlichen Wände schmücken Jagdszenen des Königs. Auf der rechten Wand wird die Szene einer Hirschjagd gezeigt, auf der linken die Wildschweinjagd. Forscher schätzen das Alter des Denkmals unterschiedlich ein. Herzfeld glaubt, dass der Iwan von Chosro II. 1590 bis 628 nach Christus gebaut wurde. Diese Ansicht wird eher angenommen. Am oberen Teil der linken Wand wurde eine Tafel eingebracht, auf der in der Schönschrift Nastalir ein Text eingegeben ist. Die Tafel stammt aus der Zeit der Katschan. Am Tore Bostonberg befinden sich zwei Treppen mit insgesamt 54 Stufen. 1969 wurden bei Forstarbeiten und der Anlegung eines Parks Tonscherben und Krüge entdeckt. Weitere Grabungen brachten größere Gefäße hervor, in denen die Pater ihre Toten beisetzten. Das Alter des Geländes zeigte sich immer mehr. In der Nähe vom Tore Boston befinden sich die Reste von zwei riesigen Wänden. Sie sind aus rohem Ziegel gebaut und etwa 70 mal 100 Zentimeter groß. Scheinbar handelt es sich um Ruinen eines rechteckigen Gebäudes. Die westliche Wand ist noch ersichtlich. Sie führt zu einem Dorf. Den Anzeichen zufolge muss diese Wand unter den Sassaniden gebaut worden sein. Historische Denkmäler der Provinz beschränken sich nicht nur auf die Stadt Kermanschah und Umgebung. In allen anderen Städten der Provinz trifft man auf Tempel, Höhlen, Tafeln und Reliefs am Bergen. Sie präsentieren, wie alt Kunst und Kultur in diesem Teil Irans zurückgehen. Im zweiten Teil der Sendung möchten wir Ihnen eine der schönsten und größten Höhlen in Asien vorstellen, die Ruri-Ralle. Sie liegt am westlichen Hang des Shorhu-Berges in der Provinzstadt Porvay und in der schönen Landschaft Uramanat. 85 Kilometer entfernt von Kermanshah Richtung Porvay erreicht man die Höhle Ruri-Ralle. Sie birgt in sich einige Seele. Über verschiedene Wege können Besucher ins Erdinnere vordringen. Neben der Höhle liegt ein Dorf, das seinen Namen der Höhle verdankt. Die Region Ruri-Ralle ist lieblich, das Klima angenehm, Wasserquellen sprudeln aus der Erde und die Landwirte freuen sich des vielen Wassers. Das Tal, in dem sich die Höhle befindet, gehört zu den schönsten der Region. Wald und zahlreiche Wasserquellen verleihen ihm große Anmut. In der Höhle herrschen über das ganze Jahr Temperaturen zwischen 7 und 11 Grad. In der Höhle fließt klares Wasser, meistens ist es 1,5 bis 2 Meter tief, manchmal sogar 3. So zählt die Höhle zu den Wasserhöhlen in Asien. Bislang wurden 13 Kilometer der geschwungenen Wege erkundet. Höhlenforscher haben jedoch noch kein Ende gefunden. Die Seele bzw. die großen Höhlenräume sind bunt, zahlreiche Stalagmiten lassen Besucher träumen. Jeder im Hohlraum hat man seinen Eigenschaften entsprechend einen Namen gegeben. Der Brautsaal und der Kristallsaal präsentieren Stalagmiten, die in verschiedenen Formen von der Decke gewachsen sind. Im Kristallsaal befindet sich ein See, der etwa 14 Meter tief ist. Die Stalagmiten spiegeln das Licht wider. Weltberühmt im Brautsaal bzw. in der Höhle sind Formen, die als umgekehrte Schirme bekannt sind. Weitere Hohlräume nennen sich Mariam Kuhan Shotor, etwa Kamelhocker, Masire Barzach, Weg zum Fegefeuer, Kristall und Braut. Sie sprechen Besucher an und erzählen über die Geheimnisse der Erdgeschichte und die erstaunliche Schöpfung. In der Höhle wurden zahlreiche historische Tongefäße, Münzen und Schädel entdeckt. Vor 8000 Jahren schon war die Höhle Gastgeber prähistorischer Menschen. Die Höhle entstand wohl vor rund 65 Millionen Jahren. Doch im Vergleich zu anderen Höhlen in Iran wie Ali Sadr in Hamedan, Katlechor in Sanjan und Kolahrud in Isfahan ist sie viel jünger und aktiver. Die Kalksteinbildung in ihr hat ein wesentlich größeres Tempo. Ihre historische Bedeutung und die natürliche Attraktivität haben verursacht, dass die Höhle in der Liste der nationalen Naturwerke Irans eingetragen wird. In einer Sendung ist es unmöglich, alle Sehenswürdigkeiten einer Region aufzuzählen. Vielleicht haben wir einmal die Ehre, Sie als unseren Gast in der Provinz willkommen zu heißen. Bis zur nächsten Sendung. Auf Wiederhören.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Amira Boskolob mit dem Titel Veda, auf Deutsch Der Abschied.
من روحم از تن جدا کردم تا روح تو توی تنم جاشه. من غیر ممکنها رو میتونم وقتی که پای تو وسط باشه، وقتی که در از اختیارم رفت، هرچی به غیر از تو رو دادم رفت، وقتی کنارت زندگی کردم، من زندگی کردن و یادم رفت. بعد تو با دنیا ودا کردم، بغضی حریف التماسم نی، خواب و خوراکت روزگارم رفت، بعد تو به چیزی حواسم نی. مغرور و محکم باش، خیلی صبورم که نمیمیرم، چه با شکوه از پیش من میری، من غیر زیبایی نمیبینم. بعد تو با دنیا ودا کردم، بغضی حریف التماسم نیست، خواب و خوراکت روزگارم رفت، بعد تو به چیزی حواسم نیست. بعد تو با
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Gesunde Familien. Weiterhin guten Empfang. Wir präsentieren Ihnen, liebe Freunde, unser Wochenprogramm Gesunde Familien. Wie Sie wissen, haben wir in den vergangenen Sendungen über den Umgang der Eltern mit ihren Kindern in drei Altersgruppen gesprochen und die Erziehungsexperten und Psychologen standen uns nützlich zur Seite. Jetzt wollen wir in der Fortsetzung unserer Sendereihe Gesunde Familien einen Blick auf den Stand von Vater und Mutter in der Familie und ebenso auch auf die Pflicht der Kinder den Eltern gegenüber richten. Verehrte Freunde, wir hoffen, Ihre Aufmerksamkeit zu erwecken. Thank you.
die eigentliche Existenz jedes Menschen auf Vater und Mutter zurückgeht, kann man sagen, dass unter der Verwandtschaft niemand dem Menschen so nahe steht wie Vater und Mutter. Auch ist niemand wie sie dem Menschen in Liebe zugetan. Diese beiden liebevollen Wesen haben ihrem Kind oder ihren Kindern in einer Zeit der Schwäche und Unfähigkeit, das heißt von der Kinderzeit bis ins fähige Alter, ihre Hilfe zukommen lassen und alles je nach Möglichkeit freigebig für ihre Kinder hingegeben. Daher ist die lebenswichtige und unschätzbare Rolle von Vater und Mutter bei dem Aufziehen und Wachstum des Kindes niemandem verborgen. Und für die Kinder ist es wichtig, die Bemühungen von Vater und Mutter zu schätzen. Die Stellung von Vater und Mutter findet in allen Himmelsreligionen, sogar in unreligiösen Schriften, Ansehen und Verehrung. Der Prophet und seine Familie und ebenso Verse des edlen Koran haben auf wiederholte Weise den Rang und die Stellung der Eltern erklärt und den Menschen anempfohlen, in der Achtung von Vater und Mutter sowie in der Güte ihnen gegenüber nicht nachlässig zu sein. In einigen Suren des edlen Korans wird unmittelbar nach dem Hinweis auf die Einzigartigkeit Gottes die Güte den Eltern gegenüber ans Herz gelegt. Die Wichtigkeit dieser Angelegenheit geht so weit, dass wir es in der Überlieferung des Hauses des Propheten, Friede sei mit ihm und seiner Familie, heißt, wenn Vater und Mutter selbst sogar Ungläubige sind, es notwendig ist, ihnen Achtung entgegenzubringen. In der Sure Al-Asra im Vers 23 lesen wir: Dein Herr hat bestimmt, dass ihr ihm allein dienet und gegen Vater und Mutter gütig seid. In einer weiteren Überlieferung des Propheten lesen wir: Das Einverständnis Gottes geht mit dem Einverständnis der Eltern einher. Die Geschichte erzählt Folgendes: Eines Tages kam ein Mann zum Propheten, Friede sei mit ihm und seiner Familie, und sagte: O Gesandter Gottes, ich bin ein großer Sündner und habe sehr viel Schlechtes getan. Wird meine Reue angenommen? Der Prophet entgegnete ihm: Sind dein Vater oder deine Mutter noch am Leben? Ja, erwiderte er, mein Vater lebt noch. Der Prophet sagte: Geh und tue deinem Vater Gutes, damit dir vergeben wird. Als dieser sich auf den Weg gemacht hatte, erwähnte der Prophet, Friede sei mit ihm und seiner Familie: Wenn doch nur seine Mutter noch leben würde. Dieses zeigt, dass der Güte zur Mutter besondere Bedeutung zukommt. Und jetzt wollen wir auf die produktiven erzieherischen Aspekte der Eltern hinweisen.
Der Vater und die Mutter nehmen in der Struktur der Familie jeder für sich eine spezielle Stellung ein. Sie führen unter Berücksichtigung ihrer Lage im Familienmilieu unterschiedliche Rollen, die sich gleichzeitig ergänzen. In der Struktur einer vollständigen Familie, das heißt einer Familie bestehend aus Vater und Mutter und Kindern, sind gewöhnlich die Väter die Ernährer der Familie und für die Sicherung des Lebensunterhaltes und die wirtschaftlichen Bedürfnisse verantwortlich. Obwohl heutzutage wegen erschwerten Lebensbedingungen auch die Frauen neben den Männern einen Teil des Lebensunterhaltes mitbestreiten, so verbringen aber die Männer ihre meiste Zeit außerhalb dem Kreise der Familie. Dies kann die Beziehung zwischen den Vätern und Kindern trüben. Als Symbol der Stärke in der Familie spielt der Vater eine wichtige Rolle bei der geistigen und seelischen Erziehung der Kinder. Die Verbindung des Vaters zu jedem seiner Kinder, Tochter oder Sohn, ist von besonderer Bedeutung. Der Sohn braucht die Zuneigung und das Verständnis des Vaters.
Die Neigung der Söhne zur Nachahmung ihrer Väter in der Art zu gehen, im Tragen der Kleidung und ihrer Redensart muss von diesen begrüßt werden. Diese Nachahmungen können zum Erlernen sozialer Regeln und Werte führen. Die beste Beziehung zwischen Vater und Sohn entsteht auf der Grundlage der Freundschaft und Aufrichtigkeit. Die enge Beziehung des Sohnes zum Vater sowie die Inschutznahme seiner Denkweise gibt dem Sohn das Gefühl, eine feste Stütze zu haben. Allerdings darf diese Inschutznahme nicht übertrieben werden, da das Kind sonst eine abhängige Persönlichkeit entwickelt. Auch ist die Beziehung der Väter zu den Töchtern von besonderer Wichtigkeit. Das Verhalten des Vaters mit dem Ehepartner spielt eine sehr große Rolle bei der Sicht der Tochter auf ein gemeinsam gestaltetes Leben in der Zukunft. Eine Tochter, die ein ehrenwertes Verhalten des Vaters zur Mutter erlebt, wird über ihre Heirat und Zukunft ein positives Bild im Gedächtnis haben. Der Vater muss der Tochter seine Zuneigung entgegenbringen, sie gern haben und dieses Wohlwollen offen zeigen. Diese Zuwendungen sind auf die Entwicklung der Gefühle der Tochter sehr wirksam. Einige Untersuchungen zeigen, dass durch fehlende Zuneigung und Wohlwollen zwischen den beiden die Tochter zur Suche von Zuwendung außerhalb des familiären Bereichs veranlasst wird. Durch diese Handlung wird die Basis für viele Abweichungen und schiefe Bahnen gelegt. Was die Rolle der Mutter in der Familie betrifft, muss gesagt werden, dass die Mutter der wirkungsvollste Faktor bei der Erziehung und der Versorger geistig-seelischer und körperlicher Gesundheit der Kinder ist. Die Liebe der Mutter zum Kind ist so beeindruckend, dass nichts und niemand ihre Stelle ersetzen kann. Die Zärtlichkeit der Mutter ist eine der geistigen Nahrungen des Kindes und die Mutter muss in nötigen Maßen ihr Kind mit dieser geistigen Nahrung versorgen. Die Mutter ist aus geistiger und menschenfreundlicher Sicht voller Zuneigung und besitzt die größere Fähigkeit zur Äußerung von Gefühlen und Liebenswürdigkeiten. Wenn nun diese Fähigkeit richtig eingesetzt wird, übt dies auf die Verbindung in der Familie und die Bildung sozialer Beziehungen der Kinder einen wirksamen Einfluss aus. Die Psychologen sind überzeugt, dass Eigenschaften wie Selbstvertrauen und Selbstachtung durch kluge und geeignete Mütter gefordert werden. Die Rolle der Mutter ist, was die Zärtlichkeit zum Kind betrifft, insbesondere in Beziehung zum Sohn, von Bedeutung. Manchmal legt sich Hartnäckigkeit und Streitsucht der Jungen durch ein einfaches und beruhigendes Gespräch mit den Müttern. Die Mutter achten durch ihr starkes Mitgefühl besser auf die Beschwerden und Probleme ihrer Kinder und sind ein zuverlässiger Vertrauter in der Familie. Es ist so, wie der werte Prophet des Islams, Friede sei mit ihm und seiner Familie, gesagt hat, dass Vater und Mutter die größten Rechte seitens des Menschen zustehen. Deshalb legt die islamische Lehre auf die Kenntnis und Berücksichtigung der Rechte an die Eltern, insbesondere der Mutter, großen Wert. Verse des Korans weisen auch auf die Beschwerden bei der Geburt des Kindes und seiner Erziehung hin. Die Wertestellung der Eltern auf dem Ehrenplatz Gottes hält den Menschen gewollt oder ungewollt zur Fügsamkeit diesem göttlichen Geschenk sowie zur Beachtung der Ehrenweisung und Güte ihnen gegenüber an.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.